Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Ich habe eine weitere Freude für euch mitgebracht, nämlich die, dass wir direkt ins Wort Gottes reingehen und dass ihr mit mir, und dazu lade ich euch ganz herzlich ein, die Bibel aufschlagt, wenn ihr eine mithabt, und mit mir Apostelgeschichte 2 aufschlagt. Und dort gehen wir direkt rein ab dem Vers 42. Apostelgeschichte 2 ab Vers 42. Ich warte noch mal einen Moment. Da steht: Sie alle aber blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Ehrfurcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem, wie einer bedürftig war. Täglich waren sie einmütig im Tempel zusammen und brachen zu Hause das Brot und nahmen Speise mit Jubel und mit Schlichtheit des Herzens. Und sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr Gott aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Und ich lese nochmal, wenn ihr weiter blättert. Eine Seite ist es bei mir, ein Kapitel, zwei Kapitel weiter in Apostelgeschichte 4, Vers 32. Und da heißt es, 4, Vers 32, die Menge derer aber, die gläubig wurden, waren ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas seine Habe sei oder sein Eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung Jesu ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften, legten es ihn nieder oder diesen Preis zu Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, wie ein jeder Bedürfnis hatte. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, mit dem, was wir jetzt gerade so gelesen haben, aber ich dachte, boah, was ist denn da los, oder? Was ist denn das für eine Gemeinschaft gewesen, oder? Man kann doch sagen, was geht denn dort ab, bitteschön? Also ein bisschen war ich zurückversetzt in eine Zeit, wo es hieß, dass alles allen zusammen gehört. Ich komme aus einem Land, da gab es nicht irgendwo einen Verkaufspreis. Das war ein einheitlicher Verkaufs- oder für uns war es immer der einheitliche Volkspreis. Alles gehört uns. Alles, ne? Alles zusammen. Der Gedanke war sehr gut. Aber die Frage ist manchmal, wenn wir das lesen, haben wir vielleicht manchmal so dieses Gefühl, ach, das ist zu schön, um wahr zu sein, oder? Ganz ehrlich, wer hat das so ein bisschen gedacht? Na ja. Oder? Das war damals, als die Welt noch in Ordnung war. Oder? So ein bisschen. Also ich erwische mich selber dabei. Du liest das und denkst, so schön. Und dann suchst du vielleicht, oh, stand am Anfang dort, es war einmal. Nein. Hey, ihr Lieben, die gute Nachricht ist, das, was ich gelesen habe, ist kein Grimms Märchen, sondern ist Realität gewesen, wo ich glaube, dass dieselbe Realität, die dazu geführt hat, dass sie das so gelebt haben miteinander, heute noch genau dieselbe ist. Ist das zu glauben? Und ich bin total ermutigt durch diesen Text und will das so ein Stück mit euch heute teilen. Und ich mag beten, dass Geist Gottes das in uns zu einem lebendigen Bild, zu einer Realität erweckt, dass wir heute hier rausgehen und sagen, Jesus, ich will ein Teil davon sein. Okay? Und das ist mein Gebet und dafür bete ich jetzt noch. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass das keine Geschichten sind, die sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern dass es deine Geschichte ist. Herr, dass es deine Geschichte mit uns Menschen war und ist, Herr, die du weiterschreiben willst, auch in unserer heutigen Zeit. Und Herr, wir beten, dass du kommst, dass du jedes unserer Herzen, wie wir hier sind, ganz tief berührst an dem Punkt, Herr, wo wir stehen, und dass du uns mit hineinnimmst in deinen wunderbaren Herzschlag, Herr. Danke, dass du hier bist und wir bitten dich um dein Reden und um dein Wirken. Amen. Ihr Lieben, ich habe das gerade in meinem Gebet ausgedrückt. Das, was hier steht, ist nicht irgendeine Geschichte. Hey, das ist Gottes Geschichte mit den Menschen, so wie er sich das wünscht. Amen. Das ist seine Vorstellung, sein Herzschlag. Und was wir hier bekommen, ihr Lieben, das ist ein Einblick in die erste Gemeinde, in die erste Kirche in Jerusalem, so ganz kurz nach ihrer Geburtsstunde an Pfingsten. Und Kirche, wisst ihr, nicht im Sinn von Gebäude oder von einer Organisation oder Denomination, sondern Kirche als etwas, was seinem Namen alle Ehre macht. Wusstet ihr, was Kirche bedeutet, wo Kirche herkommt? Das heißt, zu Gott, zum Herrn gehörend, zu ihm gehörend. Also nicht zum Selbstzweck da, ihr Lieben, sondern eine Gemeinschaft von Menschen, die die Sehnsucht haben, zu Gott zu gehören und das gemeinsam zu leben. Das ist Kirche, das ist Gemeinde, das ist das, was Gott auf dem Herzen liegt. Amen. Und wisst ihr, ich habe das gar nicht vorgehabt an dieser Stelle, aber ich empfinde das wie als so ein Wort in unsere Zeit hinein. Mich schmerzt das immer wieder, wenn ich die Zahlen Jahr für Jahr höre, wie viele Leute aus Kirche austreten, rausgehen, weggehen. Es sind weniger die großen Zahlen, es ist für mich eher so jeder einzelne Mensch, der sich irgendwie abwendet. Ja, erstmal vielleicht von Organisationen, aber der nicht mehr in diese Gemeinschaft hinein, vielleicht auch sogar von Gott abwendet. Und ich glaube, dass es das Herz von Gott ist, was dort blutet, was dort weint. Nicht, dass er volle Kirchen in dem Sinn haben will, dass da einfach nur viele Menschen sind. Ich glaube das nicht. Aber ich glaube, er sehnt sich danach, dass volle Kirchen, volle Gemeindehäuser sind mit Menschen, die ihn von Herzen lieben, die zu ihm gehören wollen und die ihr Leben ihm anvertrauen wollen. Stellt euch das mal vor, was das für eine Revolution in unserem Land wäre. Und ich glaube, ihr wisst alle, dass wir in unserem Land Veränderungen brauchen. Amen. Also ich finde, wir brauchen Veränderungen in unserem Land. Oder? Und ich glaube, Gott sehnt sich genauso danach. Und wisst ihr, als ich das gelesen habe, da wurde ich an etwas erinnert, was wir selbst als Herzschlag und Vision von Gott auch empfangen haben für diesen Ort, hier auch für Wiesbaden, auch für diesen Ort, auch als Kirche. Und ich habe uns das nochmal mitgebracht, dass Gott so in unser Herz hineingelegt hat, dass wir daran glauben und dass wir dafür leben wollen, hier für unsere Stadt, dass Wiesbaden eine Stadt ist, die von Gottes Liebe überfließt. Und ganz, ganz konkret träumen wir von einer Kirche, also von einer Gemeinschaft, in der jeder Einzelne und wir gemeinsam so erfüllt sind von diesem Leben mit Gott, so voll, dass es überfließt, bis eine ganze Stadt und am besten über ihre Grenzen hinweg davon erfüllt ist. Stell dir das nur mal für einen Moment vor. Was würde sich verändern in deiner Umgebung, in unserer Stadt? Und wisst ihr, genau diese Dynamik, die du dir vielleicht jetzt auch mit vorgestellt hast, die passieren kann in unserer Stadt, von der lesen wir hier in Jerusalem. Da war was los, ihr Lieben. Das muss man sich einfach nochmal reinziehen. Und vielleicht dann der Reihe nach, wo du sagst, boah, ich bin da gar nicht, was ist denn da alles so passiert? Sag doch mal. Ich mach das mal kurz. Jesus war gerade mit seinen Jüngern nach seiner Auferstehung in Jerusalem auf den Ölberg gegangen und hatte ihnen welchen Auftrag gegeben? Geht hin. Geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und wie? Indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und ihnen alles weitergebt, alles lehrt, was ich euch geboten habe. Erzählt's ihnen weiter. Das war sein Herzschlag. Das hat er ihnen weitergegeben. Bloß bevor das losging, sollten sie was tun? Sie sollten nochmal zurück nach Jerusalem gehen, in einer Erwartung, einer Verheißung, die Jesus so ihnen weitergegeben hat, wie: ihr werdet Kraft empfangen. Ihr werdet Kraft empfangen, und wenn diese Kraft des Heiligen Geistes auf euch gekommen ist, dann werdet ihr was sein? Meine Zeugen. Das hatte ihn so angekündigt. Und nun sind sie dann hingegangen, in diesen Raum, in diesem Obergeschoss, in diesem Obergemach, waren zusammen und erwarteten das, was sie gar nicht so richtig wussten. Wie wird's denn sein? Und dann kam Pfingsten. Dann waren sie dort zusammen, ein Brausen kam und sie wurden alle mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, und die vorher recht, sag ich mal so, vorsichtige Truppe, die sich sogar, als Jesus gestorben war, eingeschlossen hatten aus Furcht vor den Juden, vor den Menschen um sie herum, die wurden auf einmal mutig, und allen voran Petrus, nun gut, der war immer so ein bisschen der, der nach vorn gegangen ist, aber der hatte, wo es brenzlig war, auch Jesus verleugnet. Aber der stellt sich dort vor die ganze Menge, tausende Menschen hin und tut genau das, was Jesus angekündigt hat, was passieren wird, wenn der Heilige Geist sie erfüllen wird. Er gibt Zeugnis, er gibt den Menschen weiter von dem und erklärt ihnen, was denn hier passiert ist, gerade eben. Und er sagt, Leute, diese Jünger, diese Schüler hier von Jesus, diese Nachfolger, die sind nicht betrunken, wie es einige meinen. Nein, die sind voll von der Kraft des Heiligen Geistes. Und er bleibt aber nicht dabei stehen, sondern erklärt ihnen was. Er erzählt ihnen von Jesus, dem Messias, dem Erretter und der Erlöser, den sie kannten, weil sie wussten, das war der, der durch die Gegend gezogen ist und ihnen von dem Reich Gottes, von der Liebe Gottes weitererzählt hat und wo sie viele Zeichen und Wunder der Größe Gottes erlebt hatten. Und er sagt, er war nicht nur irgendwer, er war nicht nur irgendein Mensch, er ist der Sohn Gottes und er ist der Retter und Erlöser der ganzen Menschheit und er ist auch dein Erlöser. Wisst ihr, und dann passierte etwas. Petrus war genau an dieser Stelle fertig mit seiner Predigt damals zu Pfingsten. Und ich wäre total gern dabei gewesen. Ich weiß nicht, du vielleicht auch, oder? Boah, wäre ich gern dabei gewesen. Da muss eine Bewegung gewesen sein. Sie haben gesagt, was soll man denn jetzt machen? Das steht drin, dass es ihnen total durchs Herz gegangen ist. Sie waren da, haben das gehört und haben gesagt, was wollen wir denn tun? Wir wollen diesen Jesus. Was sollen wir denn machen? Hey! Und dann sagt Petrus und die anderen zu ihnen, tut Buße. Kehrt um. Bittet um Vergebung eurer Schuld und Sünde. Kehrt um von dem Weg, wo ihr wart, auf den neuen Weg. Gott hinterher. Lasst euch taufen. Und ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Krass! Und dann steht, zwei Menschen, die ganz hinten standen, sagten, okay, wir entscheiden uns für Jesus. Stark, oder? Wie? 3000. Wie 3000? Stimmt. Schelka. Es waren nicht zwei, ihr Lieben. Ach du Schreck, hätte ich fast gesagt. Ach du Freude. 3000 Menschen kommen zum Glauben an den lebendigen Gott. Da war was los, oder? Sie wollten diesen Jesus, von dem sie gerade gehört haben, ihr Leben anvertrauen und wurden errettet und kamen Und das ist so ein schöner Moment, stell dich das einfach mal vor. Die 3000 Leute, die dort zum Glauben kamen, die kamen fortan in die Gemeinde, in die Kirche nach Jerusalem. Hammer, oder? Ich sehe schon einige schmunzeln. Herr, nicht so viele, nein. Geh weg, Herr, wir haben jetzt schon so viel zu tun. Oder, ganz ehrlich. Aber da war was los, ihr Lieben, das ist doch der Hammer. Und wie sie dann miteinander dieses Gemeinde und Kirche zusammenlebten, ihr Lieben, das wird uns die nächsten 8 Wochen beschäftigen, bis in die Details hinein. Ich freue mich, wie Bolle hätte ich was gesagt, total drauf, das anzuschauen, damit Gott unsere Herzen ganz neu entzünden kann, dass das, was er damals getan hat mit den Menschen, die auch nicht anders waren, die haben nur zu einer anderen Zeit gelebt als wir, dass er das heute genau noch so tun will. Amen. Ihr seid voll dabei. Ich glaube, und das sage ich ganz bewusst an dieser Stelle, dass es Gottes Herzschlag ist, dass wir genauso dieses Miteinander leben wie damals. Und damit wir ganz neu daran erinnert werden, werden wir und haben wir ab heute einen neuen Bibelleseplan. Und es wird euch nicht überraschen, dass wir von heute an gemeinsam in der Apostelgeschichte lesen. Ich mag euch einladen, euch den Bibelleseplan runterzuladen. Euch persönlich hinzusetzen, die Bibel zu nehmen, Zeit zu nehmen, Gott zu begegnen, sein Wort zu lesen und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und du weißt, alle lesen heute genau dieselbe Stelle und wir wollen gemeinsam einfach entdecken, was für einen Schatz Gott für uns alle bereithält. Amen. Also, steig mit ein. Vielen Dank, Alex, für das wunderbare Verfassen. Hier mal einen Applaus. Dankeschön. Für heute möchte ich mal mich auf diese Dynamik und die Atmosphäre, die damals in der ersten Gemeinde dort in Jerusalem war, beschränken und uns das mal anschauen, wie sie Jüngerschaft, Nachfolge gelebt haben, weil wir glauben, dass wir heute noch genauso, wie Jesus damals die Jünger beauftragt hat, hinzugehen und zu Jüngern zu machen. Wisst ihr, wir glauben, dass der Auftrag genau dasselbe ist. Da hat sich nicht geändert. Es ist nur gut, drüber nachzudenken, was heißt denn das? Was heißt denn zu Jüngern machen? Wer redet heute überhaupt noch so? Jünger machen. Ja? Und das wollen wir uns anschauen. Also ich glaube, und das ist ja auch unser Motto über dieses Jahr, dass wir gesandt sind, um seine Jünger zu sein. Und das bitteschön sichtbar und erlebbar. Mal ein paar Sachen, die mir, die dir vielleicht auch aufgefallen sind beim Lesen. Was stand da? Ich habe noch im Ohr, sie blieben beständig. Es geschahen Zeichen und Wunder. Sie waren zusammen. Sie hatten auch alles gemeinsam. Irgendwie keiner war bedürftig, weil sie aufeinander achteten. Und sie schienen dabei auch noch Freude zu haben. Das ist cool, oder? Dachte ich. Und sie luden sich gegenseitig in die Häuser ein, aßen zusammen. Sie liebten es, Gott zu loben, anzubeten. Und das hatte eine ganz besondere Wirkung in der Stadt. Wenn wir das gelesen haben, das war also eine Atmosphäre, wo die Leute gern gekommen sind, zugeschaut haben und gesagt, boah, sie hatten Gunst beim Volk. Also das Volk guckte gern zu und dachten, boah, was ist denn da los? Sie waren ein Herz und eine Seele. Mir ist eine Sache, so als die immer wieder vorkam, aufgefallen, vielleicht dir auch, gemeinsam, Gemeinschaft, zusammen einmütig, füreinander und miteinander. Und ich weiß, wir sind unterschiedlich geartet. Mancher sagt, mehr davon. Und andere sagen, oh, bleib mir mal mit den anderen vom Leib. Aber ich glaube, dass der Herzschlag, und deswegen heißt unsere Themenreihe, mit der wir uns beschäftigen, auch miteinander ist, dass es Gottes Gedanke ist, Gottes Gedanke, dass das, was da nach Pfingsten entstanden ist, als erste Gemeinde, erste Kirche, ich darf euch das mal sagen, es war kein Unfall. Also Kirche ist kein Unfall. Dürfen wir das mal gemeinsam sagen? Kirche ist kein Unfall, sondern was ist es? Gottes Gedanke. Gottes Gedanke. Wäre so Hammer, wenn du das allein schon mitnimmst, ja, dass Gemeinde und Kirche und Gemeinschaft Gottes Gedanke ist und nicht die Idee von irgendjemand in der Neuzeit, um irgendetwas damit zu bewirken. Das ist Gottes Herzschlag. Amen. Und das ist so wichtig. Aber was heißt jetzt Jüngerschaft? Zu Jüngern machen? Nun, wir haben, finde ich, ein ganz, ganz praktisches und plastisches Beispiel vor Augen, nämlich durch Jesus und seine Jünger. Weil er hat mit ihnen, bevor er sie losgeschickt hat, zu Jüngern zu machen, was gemacht? Er hat sie selber in Jüngerschaftsprozesse hineingenommen. Jüngerschaft heißt Lernen, in Lernprozesse mit hineingenommen. Er hat ihnen Dinge erzählt, sie haben zugehört. Dann hat er Dinge vorgemacht, sie haben zugeschaut. Dann hat er später Dinge vorgemacht, sie haben mitgemacht, sie haben mit angepackt. Er hat sie dann sogar mal alleine weggeschickt und das, was sie gelernt haben, durften sie anwenden. Und dann haben sie danach drüber gesprochen. Also das war ein ganz aktiver, aber ein gemeinschaftlicher Lernprozess. Und wisst ihr was? Die Jünger damals, Männer wie Frauen, das waren, jetzt hör genau zu, ganz normale Menschen, so wie du und ich. Die haben nur in einer anderen Zeit und an einem anderen Ort gelebt. Aber es waren ganz normale Menschen, die was getan haben, die auf diesen Ruf von Jesus, der gesagt hat, komm und folge mir nach, geantwortet haben, ja, ich komme. Und das hat sie zu den Jüngern gemacht, weil sie dann bei ihm geblieben sind, ihm hinterhergegangen sind und von ihm gelernt haben. Es war ihre persönliche Entscheidung, dass sie gesagt haben, ich bin dein Jünger. Und wisst ihr, keiner zwingt dich oder mich, heute Morgen in irgendeiner Form dahin zuzukommen, sondern es ist deine und meine Entscheidung zu sagen, ich will ein Jünger Jesu sein. Ich will ihm hinterhergehen. Ich will ihm folgen. Und vier Dinge, die haben wir gerade gelesen, haben sie miteinander getan. Und dazu möchte ich uns ebenso einladen. Und da steht drin, dass sie hartnäckig und treu bei diesen Dingen blieben. Und die schauen wir uns mal an, die zwei ersten intensiver und die zwei anderen etwas später. Lasst uns mal reinschauen in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Da steht, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Gleich Punkt 1, in der Apostellehre. Was ist denn die Lehre der Apostel gelesen? Habt ihr euch mal überlegt, was ist denn die Apostellehre? Was haben denn wohl die Apostel, ein anderes Wort für die Jünger von Jesus, was werden die wohl weitergegeben haben als Lehre? Ja, also das, was sie von Jesus gehört haben, was er über seinen Vater im Himmel, was er über das Reich Gottes erzählt hat, und sie haben weitererzählt, was sie mit ihm erlebt haben. Und was er ihnen zu dem Erlebten gesagt hat. Ganz einfach. Also wir machen uns das manchmal schwer und denken dann, oh, das war bestimmt so eine Art 50-Punkte-Plan. Und irgendwie so ein Kolloquium und ein Lehrplan. Ja, er hat ihnen eine ganze Menge mit auf den Weg gegeben, aber genau das, was Jesus ihnen weitergegeben hat, haben sie weitergegeben. Und das Erste war, was Jesus immer gesagt hat, tut Buße, kehrt um. Damit hat er angefangen. Also er hat ihnen deutlich gemacht, und das mussten sie für sich zuerst erleben und durchbuchstabieren, du und ich, die Jünger damals, bis wir heute, sind erlösungsbedürftig. Das haben sie weitererzählt. Das war die Lehre des Evangeliums. Wir sagen heute auch das Evangelium. Sie haben das Evangelium von Christus weitergegeben, ihrem Herrn und Erlöser. Genau das haben sie gemacht. Und diesem Wort Gottes über das, wie der Vater ist, über sein Wesen, über seine Liebe, über seinen wunderbaren Plan, seinen Willen, all das, was er ihnen anvertraut hat, das haben sie weitergegeben. Und die Menschen, die kamen, so stelle ich mir das vor, Sie blieben beständig in der Apostellehre. Hey, die waren zusammen, die haben gehört. Ja, die haben miteinander dieses Wort Gottes betrachtet, gehört. Ich glaube, wir tun gut daran, das auch zu tun, oder? Uns auf diese Wahrheiten Gottes, die Jesus weitergegeben hat, zu berufen. Und wisst ihr, was ich glaube? Vielleicht nicht alle, aber wenn sie beständig kamen und dieses Wort Gottes gehört haben, dann hatten sie Hunger nach dem Wort Gottes und sie waren noch nicht satt. Sie waren, darf ich das mal so sagen, auch wenn ich da vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen auf den Füßen rumtrampel, aber das müsste ich heute mal tun, absichtlich. Sie waren belehrbar. Sie haben sich etwas sagen lassen. Wenn so diese Worte Gottes hineinsprechen auf einmal ins Leben, dann sind das immer nicht nur, ach so Schmuseworte, ach der hat dich lieb, er versorgt dich und er ist immer gut, das ist er, absolut, ja. Aber es kann auch sein, dass er sagt, Stefan, würdest du bitte dieses Reden hinter dem Rücken anderen lassen? Es wäre gut für die Beziehung, die du hast. Ach ja? Dass also diese Worte Gottes auch an ihr Herz klopfte, wo sie sagen mussten, oh, das ist ermahnende Ermunterung. Wir brauchen sie immer positiv. Nee, das ist vielleicht auch sogar mal eine Zurechtweisung, aber sie kamen immer wieder zusammen und ließen sich etwas sagen. Oh, ihr Lieben, das ist so gut. Und lasst uns nie aufhören, uns durch Gott, durch sein Wort etwas sagen zu lassen. Und ich sag auch mal was, wenn Leute dann sagen, also es sagt niemand, ich weiß alles. Aber wenn es so um Grundlagen auch des christlichen Glaubens und um Jüngerschaft geht, da sagen einige, ja. Macht, da bin ich. Ich bin da schon weiter. Ich beschäftige mich schon mit diesen tieferen Sachen. Viel studiert. Manche sagen auch, weißt du, ich brauche wieder mal Schwarzbrot. Richtig, wo man kauen muss. Ja. Wisst ihr, was ich glaube? Manchmal wäre es mir lieber, Leute würden nur ein oder zwei Sachen wissen und genau diese Dinge umsetzen und leben, als wenn sie 50 Winkelzüge theologischer Erkenntnis erklären können und du denkst aber, so versöhnlicher Umgang? Oh. Versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Und wisst ihr, was ich glaube? Schwarzbrot ist das, wenn wir wissen, Gottes Wort spricht die Wahrheit, wir merken, es klopft an unsere Tür und wir tun es und setzen es um. Ich merke selber, da habe ich am meisten zusammen zu knabbern und es kommt mir vor, wie als wäre das Schwarzbrot. Und nicht die neueste Erkenntnis aus irgendwie einem YouTube-Video oder sowas, wo man sagt, boah, das waren tiefe Gedanken. Toll. Wendest du die auch an in deinem Leben? Na, ich weiß das aber jetzt. Super. Ich möchte uns ein Stück kitzeln, weil ich glaube, das, was sie hier in Jerusalem zusammen gelebt haben, das war Gemeinschaft, das war Miteinander, das war Gottes Wort, umsetzen, erleben in reinster Form. Amen. Das ist wie so eine frische Brise, die reinkommt, ihr Lieben, nach denen ihr euch alle sehnt hier. Ja, ja, ich auch. Ihr Lieben, das Zweite, und da möchte ich nochmal genauer eingehen. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Und es ist völlig klar, sie begegneten einander, sie waren füreinander da. Sie waren nicht auf sich bedacht. Gegenseitige Wertschätzung und auch Ergänzung steht für, sie waren ein Herz und eine Seele. Sie waren dankbar füreinander, für den anderen. Und wisst ihr, wo hatten sie das gesehen, wo hatten sie das erlebt? Ich glaube, bei Jesus selber. Sie haben ihn beobachtet, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er Menschen angesehen hat. Wie oft lesen wir im Neuen Testament, dass Jesus die Menschen ansah, und er gewann ihn lieb. Er sah Die Frau, die ihren Sohn, die Witwe, die ihren Sohn verloren hatte. Witwe bedeutet, die hatte vor ihren Mann verloren. Die Witwe, die Frau von Nain mit diesem Jüngling, der gestorben war. Er sah sie an und er hatte Mitempfinden, Mitgefühl. All das haben sie bei Jesus gesehen, wie er mit den Menschen umgegangen ist und nicht nur mit den anderen, sie haben es auch am eigenen Leib erlebt. Wie Jesus, du wäschst uns die Füße. Er hat ihnen gedient, er hat ihnen gezeigt, was Liebe, was Miteinander bedeutet. Sie waren inspiriert davon, weil sie das von ihrem Jesus, von ihrem Meister selber erlebt haben. Und irgendwie spürt man, dass sie das genauso reingegeben hatten in die Gemeinschaft und das Miteinander der Gläubigen damals. Da sollte kein Platz für Ego oder für Individualismus sein. Und versteht mich bitte nicht falsch, wir sind alles Individuen. Besonders gemacht, handmade, Originale, absolut. Aber für das Miteinander geschaffen, ihr Lieben. Für Gemeinschaft gemacht. Ja, sie hatten ihre persönlichen Zeiten mit Gott, das hatte Jesus auch. In ihrer persönlichen Beziehung, wo er ihnen noch gesagt hatte, macht die Tür hinter euch zu und habt diese persönliche Gemeinschaft mit ihm. Haben wir uns angeschaut am Anfang des Jahres. Aber auch immer wieder in dieser Gemeinschaft, sie kamen immer wieder zusammen und sogar täglich. Bei mir steht hier, ach Stefan, das waren doch andere Zeiten. Jetzt komm doch mal wieder runter. Ja, es waren sicherlich andere Zeiten. Und das mag auch sein. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, dass unsere Zeiten heute, weil sie so ein bisschen anders sind und sehr individuell, auch oft einsamere Zeiten sind. Und ich meine jetzt nicht, dass du sagst, boah, das kann gar nicht sein, ich hab über 1000 Follower. Ja, ich meine nicht die Liker, die Follower, die Daumenhocher oder was auch immer. Ihr Lieben, ich meine diese Begegnungen von, du schaust jemanden Auge in Auge an. Und jetzt nicht zwischen euch eine Scheibe oder ein Bildschirm. So diese ganz persönliche Begegnung, dafür hat Gott uns gemacht, Herz-zu-Herz-Beziehungen, Zweisamkeiten zu leben, Zweierschaften zu leben. Keine Zeit. Stefan, ich habe keine Zeit für sowas. Ich habe mich mal gefragt, was ist denn das Problem in unserer heutigen Zeit? Wir haben so viele zeitsparende Erfindungen, wenn ich an, jetzt rede ich auch schon so wie so ein Alter, wenn ich an früher denke, wie wir noch geheizt haben und Wäsche gewaschen haben und so. Also nicht ich, sondern meine Mama und meine Eltern. Aber wo ich manchmal denke, boah, wo ist denn die ganze Zeit hin? Die haben dann noch irgendwelche Sachen gebleicht und Sachen, wo es auch Zeit ohne Ende, wo wir stecken es rein und das wird alles für uns gemacht mit Maschinen hier und da und zack und wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Oder wir nehmen uns nicht die Zeit für die richtigen Dinge. Darf ich das mal ganz kritisch äußern? Zuallererst zu mir. Wir nehmen uns für alles mögliche Zeit. Wir denken, wir müssen dafür und dafür und dafür und sind so getrieben. Und was auf der Strecke bleibt, dass wir müde irgendwo hineinsinken und sagen, oh nee, jetzt noch jemanden sehen, das überfordert mich sozial. Ich hatte jetzt jemanden, der gesagt hat, so viel soziale Interaktion ist mir zu viel. Aber kein älterer Mensch, ich sage auch nicht wer. Ich möchte uns dringend herausfordern, herauszutreten aus Isolation und einladen, komm wieder in Gemeinschaft und such dieses Eins zu Eins. Komm wieder in Gemeinde. Komm auch wieder live in die Gemeinde. Egal, ob du hier aus Wiesbaden kommst oder vielleicht auch woanders her oder das auch im Livestream siehst, es ist was anderes, Menschen persönlich zu sehen. Und man kann auch ganz anders füreinander da sein, wenn man da ist. Macht das Sinn? Ich lade euch ein, egal an welcher Stelle du da stehst, wieder hineinzukommen, Bequemlichkeit zu überwinden. Und wenn du in den Gottesdiensten kommst, dann komm auch in kleine Gemeinschaften hinein. Komm in Kleingruppen, wo man das verbindlich hat, weil hier in so einem großen Raum mit 250, 300 Leuten kann man auch schnell wieder untergehen. Aber ich glaube, Gott ist einer, der jeden Einzelnen ganz genau kennt und liebt. Und er liebt es, wenn wir uns untereinander kennen. Und ich erlöse dich von diesem Gedanken, du musst nicht alle 350 alle kennen. Es reicht, wenn das so ein paar, wie sagt man, Buddies, so People, so ein paar Leute um dich herum, 8, 10 Leute einfach kennst und du weißt, du gehörst dazu. Und dann fragst du dich vielleicht, hey, Stefan, aber was ist mit meinen Verletzungen? Ich habe Angst. Ich habe mich schon mal geöffnet. Weißt du, du lädst mich gerade ein, mit anderen Menschen Kontakt zu haben. Weißt du, was das bedeutet? Ja, das weiß ich. Aber ich weiß auch, dass dort Jesus die Mitte ist und sein darf, der dich in diesen Enttäuschungen, Verletzungen auch heilen kann und dir helfen kann, wieder neu in Beziehungen hineinzugehen. Vielleicht auch neue Beziehungen, andere Beziehungen. Und du neuen Mut hast, und das möchte ich dir zusprechen, weil hinter mir, ihr seht, das ist das Kreuz. Und da ist alle Kraft zu finden, zu heilen, zu vergeben und neu zu machen, auch Beziehungen. Amen. Hebräer 10, Vers 24 will ich zu diesem Punkt noch als letztes sagen. Lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Ich habe das Gefühl, bei diesem Auftrag haben wir das ganze Leben zu tun, oder? Aber es ist so wichtig. Lasst uns das gemeinsam tun und leben, dass andere das sehen und sagen, boah, da will ich auch gern Teil davon sein. Ich weiß nicht, ich frage mal so rein, wer hat vorhin gedacht, als wir das gelesen haben, in so eine Gemeinschaft, in so ein Miteinander, da könnte ich mir auch vorstellen, dazu zu gehören. Wer hat gedacht, hä? Okay. Oh, okay, so 10%. Jetzt weiß jeder, was ich fragen würde. Ich frage nochmal, nee. Ich lade uns ein, weil das ist etwas, was Gott auf seinem Herzen hat. Und er lädt uns ein in die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit ihm und die Gemeinschaft miteinander. Ich nenne uns noch die zwei letzten Sachen und dann möchte ich zum Schluss kommen und mit uns gemeinsam ins Abendmahl gehen. Stichwort Abendmahl. Sie blieben beständig in diesem Brotbrechen, was für dieses Abendmahl steht. Sie haben sich immer wieder gemeinsam erinnert daran, was ihr Herr Jesus Christus für sie getan hat. Immer wieder. Und das ist so gut. Und wir machen das heute auch. Erinnert daran, was er für einen Preis dort am Kreuz auf Golgatha getan hat. Wir werden das auch in der nächsten Predigt nochmal vertiefend anschauen. Und last but not least, sie blieben auch beständig im Beten miteinander. Ihr Lieben, das ist so gut und das ist so wichtig. Mancher fragt sich vielleicht, boah, ihr seid so eine Gemeinde, ihr habt da Gebetsstunde, da eine Gebetsversammlung, dort treffen die Leute sich zum Gebet. Reicht das nicht irgendwann mal? Na, ich glaube, es ist gut, wenn wir immer wieder unseren Vater im Himmel bestürmen und miteinander beten. Amen. Also an alle, ganz herzliche Einladung auch alle Mitarbeiter. Wir haben jetzt übermorgen wieder unser One-Mitarbeitergebet, 19.30 Uhr und beten für alle Belange hier in Gemeinde und in unserer Stadt. Also kommt, seid dabei. Übermorgen 19.30 Uhr. Ich will zusammenfassen und ich habe für euch so eine Übersicht mitgebracht. Die dürft ihr gern abschreiben, abfotografieren, wie auch immer. Was bedeutet Jüngerschaft zusammengefasst? Ich möchte es mal so weitergeben. Und zwar, Jüngerschaft bedeutet, einander helfen. Jesus nachzufolgen und ihm immer ähnlicher zu werden, dass man Jesus in dir und mir sehen kann. Jüngerschaft heißt auch, miteinander lernen. Und nicht dabei sich vergleichen und sagen, ich bin besser, sondern aufeinander achten und wertschätzen, ihr Lieben. Jüngerschaft leben heißt Beziehung leben, in der wir geistlich Gutes empfangen, tun und auch weitergeben. Das ist ein Geben und Nehmen. Jüngerschaft ist ein Geben und Nehmen. Und Jüngerschaft, ihr Lieben, ist Beziehung zu Jesus, in der vertikalen und auch in der horizontalen zu Menschen, mit anderen Beziehungen pflegen. Jüngerschaft heißt also gemeinsam leben, gemeinsam glauben, gemeinsam ausgerichtet sein, ermutigen, ermahnen und gemeinsam wachsen. Was für eine starke Sache. Man kann auch kurz sagen, lernen, lieben, teilen und feiern. Gott loben. Und die Voraussetzung dafür ist die Bereitschaft zur Veränderung und das Eingeständnis der eigenen Unvollkommenheit. Ich brauche Ergänzung, ich brauche Vergebung, ich brauche Erlösung. Und wisst ihr was? Das Letzte und das Wichtigste zum Schluss. Was steht im Zentrum von Jüngerschaft? Und ihr werdet nicht drauf kommen. Doch, ihr werdet drauf kommen. Das Zentrum von Jüngerschaft bilden nicht komplett irgendwelche Konzepte oder Strategien oder Lehrpläne. Die gehören vielleicht mit dazu, sondern das Evangelium, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist und der Gottes Sohn ist, der vom Himmel her gesandt worden ist, um sein Leben zu lassen für alle Menschen, damit niemand verloren geht, sondern dass alle, die dieses Opfer, diesen Sieg am Kreuz annehmen, gerettet werden und nicht verloren gehen. Das ist das Evangelium, das ist die Mitte von Jüngerschaft. Wisst ihr, durch diese Mitte wissen wir, woher wir kommen, was wir alle brauchen, das Kreuz. Und dadurch wissen wir auch, wohin wir alle gehen, weil er uns vorangeht und er führt uns nicht in die Irre, er führt uns ans Ziel. Und dadurch wissen wir, woher wir kommen und wohin wir gehen. Wie gut ist das denn, bitteschön, oder? Das gibt Orientierung. Und deswegen zum Schluss noch mal ein Zitat, das hat mir wunderbar gefallen, was das so auf den Punkt bringt, was es bedeutet, Jüngerschaft zu leben. Wenn wir Jüngerschaft richtig praktizieren wollen, müssen wir permanent zurück zum Kreuz schauen, wissen, dass wir von Vergebung leben und dass wir nach vorn auf die Ewigkeit schauen und unser Leben in diesem Licht leben und unsere Entscheidung in diesem Licht treffen. Wir wissen, woher wir kommen und wir wissen, wohin wir gehen. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Und deswegen die Frage zum Schluss an dich und mich. Willst du in diesem Sinn sein Jünger, seine Jüngerin, seine Schülerin, sein Schüler sein, gemeinsam mit anderen? Dazu hat uns Gott eingeladen und lädt uns Einzelnen, dich und mich und uns gemeinsam heute nochmal neu ein. Amen. Darf bitten, dass wir gemeinsam aufstehen. Darf auch bitten, dass die Lobpreisband schon nach vorn kommt und ihr Lieben, die ihr auch das Abendmahl austeilen werdet, dass ihr euch schon mal hinstellt. Ich möchte aber vorher noch eine Einladung aussprechen. Mich hat dieser Text von dem, was dort in Jerusalem passiert ist, ganz neu bewegt. Gott wirkte unter den Menschen. Es geschahen Zeichen und Wunder für seine große und herrliche Macht und Autorität. Sie lobten Gott, sie kamen zusammen, sie hatten Freude miteinander, sie teilten, sie nahmen Anteil. Und in ihrer Mitte war Jesus mit seinem Wort, mit seinem Herzschlag, seiner Liebe und seinem Wesen. Und sie wollten mehr von ihm, sie hatten Hunger. Und täglich, steht drin, kamen Menschen hinzu, die Gott als ihren Herrn annahm, die Vergebung in Jesus erlebten. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, dass du diese Entscheidung für Jesus triffst. Vielleicht hast du heute Morgen gemerkt, etwas zieht dich, wo du sagst, ich möchte nicht mehr alleine unterwegs sein, ich möchte mein Leben in die Hand von Jesus geben und ihn bitten und umkehren. Und mein Leben ihm anvertrauen, um Vergebung meiner Schuld bitten. Wenn du heute Morgen hier bist, dann darf ich dich einladen, dass du an dem Platz, wo du stehst oder wo du zu Hause bist, einfach deine Hand hebst und sagst, Jesus, ich habe noch bei Weitem nicht alles verstanden, aber ich habe eins verstanden. Ich brauche Errettung und ich brauche Erlösung und ich brauche Befreiung und Vergebung. Ich brauche dich. Und wenn du Jesus haben willst, und diese Sicherheit, dass er dir vergibt und dich annimmt und er dein Retter werden soll, dann streck dich aus und dann möchte ich gern mit euch und für euch beten, an dem Platz, wo du bist. Halleluja. Halleluja. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der heute hier an diesem Morgen da ist und der diese Hand, dieses Bekenntnis zu dir aufstreckt und sagt, Jesus, ich brauche dich. Ich kehre um. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld und Sünde und nimm du mich an. Mach du mich neu. Danke, Jesus, dass du hier bist und dass du dieses wunderbare Werk heute Morgen an jedem Einzelnen tun willst, hier vor Ort oder auch zu Hause. Du bist ein Gott, der heute noch rettet. Herr, und genauso intensiv möchte ich beten für alle die, die heute Morgen hier sind und wo ich nicht danach fragen werde mit Handheben, aber ich möchte dich ganz persönlich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und dich isoliert hast, zurückgezogen hast und du gemerkt hast, dass Jesus zieht mit seiner Liebe und dich wieder einlädt, in Gemeinschaft zu kommen, Bequemlichkeit zu überwinden, zu vergeben und auch loszulassen und Heilung zu erleben von Verletzungen, dann nimm doch einfach deine Hand auf dein Herz und dann möchte ich gern auch noch für euch beten, dass Jesus dich ganz persönlich berührt und befreit und heilt von dem, was dich noch hält. Danke, Jesus, dass du hier bist und dass du uns kennst und liebst und weißt, was wir alles mit uns herumtragen. Bitte dich, dass du jetzt durch die Reihen gehst und dass du jeden Einzelnen ganz tief berührst, dort, Herr, wo wir verwundet sind, wo wir verletzt sind, enttäuscht sind, Herr, und wo wir vielleicht mutlos geworden sind und auch Angst haben, tiefere Begegnungen, tiefere Freundschaften, Zweierschaften einzugehen. O Geist Gottes, komm und ermutige uns ganz neu, diesen nächsten Schritt zu gehen und Gemeinschaft zu leben und zu erleben. Herr, so segne ich uns in deinem wunderbaren Namen. Mitten hinein in diese Atmosphäre möchte ich gern die Worte lesen, die Paulus an die Korinther schreibt und wo er das Abendmahl einsetzt. Denn ich habe, schreibt er hier, von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Und jetzt erinnert er die Gemeinde an das, was geschehen ist. Nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hätte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch daran. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, also gedankenlos, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Hier geht es nicht um Perfektion. Hier geht es nicht um Fehlerlosigkeit, sondern Entschiedenheit und diese Gewissheit. Jesus ist dein Herr. Jesus ist mein Herr. Und du hast ihn eingeladen, dass in deinem Leben er der Herr ist, der vorangeht. Und du nimmst das nicht auf die leichte Schulter von wegen, ich lade Jesus ein und mach einfach so weiter, wie ich immer gemacht habe. Nein, ich möchte mit ihm leben. Deswegen bist du eingeladen, dieses Mahl zu nehmen in einer persönlichen Entscheidung, weil du weißt, du gehörst ihm. Wenn nicht, dann nutz diese Zeit, Gott zu suchen. Lass einfach dieses Mahl an dir vorübergehen und sag, Jesus, begegne mir. Aber wenn du diese Entscheidung getroffen hast, nimm das mal gern und ich möchte uns segnen für diese Begegnung mit Jesus. Danke, Jesus, dass du unter uns wirkst, dass du hier bist, dass du dein Leben gegeben hast, dass du deinen Leib hast brechen lassen. Und wir wollen dieses Brot segnen, was wir jetzt essen. Herr, als Erinnerung daran, dass du deinen Leib hast ans Kreuz, deinen Körper hast ans Kreuz schlagen lassen. Wir wollen diesen Saft zu uns nehmen in Erinnerung daran, dass es dich alles gekostet hat, dass dein Blut geflossen ist. Herr, und dass dieses Opfer, dein Opfer dort am Kreuz auf Golgatha, heute noch alle Macht hat, uns Vergebung zuzusprechen, uns zu erretten und zu erlösen, weil du ohne Sünde warst und für uns zur Sünde gemacht worden bist. So segnen wir Brot und Saft in deinem Namen. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen von uns ganz intensiv begegnest. Deswegen möchte ich uns zurufen, seht, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Gott segne euch. Amen.